ARD Sounds.
Na, Anne, bist du lange wach geblieben, um die ganzen Streams von Artemis 2 zu schauen?
Teilweise ja. Also den Launch habe ich auf jeden Fall nachgeguckt. Und das Nervige bei Artemis 2 gerade ist ja, diese Crew ist ja gefühlt immer wach, wenn wir schlafen. Also wenn bei uns Nacht ist, ist bei denen Tag und die machen so Sachen. Und immer wenn ich tagsüber mal reingucke, dann sind die irgendwie in ihrer Sleep Period und man kann es nicht so richtig live verfolgen.
Ja, den Start habe ich mir auch angeschaut, aber die Mondumrundung, da muss ich sagen, bin ich dann ins Bett gegangen, habe mir am nächsten Tag angeschaut, was passiert ist.
Ja, und vor allem die krassen Bilder, die es dann gab. Also es ist ja noch mal viel cooler, dann die richtigen Bilder zu sehen, als das, was man im Livestream sehen konnte.
Genau, ja. Darüber reden wir heute aber gar nicht. Sondern,
leider.
Ja, also jetzt, wo wir das hier gerade aufnehmen, ist Artemis 2 nämlich noch unterwegs. Und deswegen sprechen wir dann erst in 2 Wochen ausführlich darüber. Heute haben wir eine Live-Folge für euch mitgebracht. Wir waren nämlich in Darmstadt beim ESOC, das ist das European Space Operations Center, also sozusagen das europäische Bodenkontrollzentrum.
Da war der Ad Astra Summit, das war eine Konferenz und da ging es vor allem um Technologietransfer zwischen Firmen und der Raumfahrt. Wir waren mit einer Live-Podcast-Folge dabei und bei Technologietransfer, da haben wir so direkt an Erdbeobachtungen gedacht. Das ist ein Thema, was wir schon immer mal machen wollten und deswegen haben wir uns das ausgesucht.
Bisschen absurd, dass wir jetzt gerade über Erdbeobachtung sprechen, wenn eigentlich alle Augen auf dem Mond sind.
Ja.
Aber wie gesagt, das kriegt ihr dann bald. Und wir haben da mit sehr spannenden Gästen gesprochen. Einmal mit Katrin Molch von der ESA, die ist da für die Erdbeobachtung verantwortlich. Und dann mit Damian Bargiel, der ist Mitbegründer eines Startups, die mit Satellitendaten der ESA arbeiten. Ganz am Anfang haben wir aber mit einem alten Bekannten gesprochen, Dirk Wagner. Er hat uns erzählt, was sich eigentlich hinter dem ESOC so verbirgt. Ich bin David Beck.
Und ich bin Anne Dorette Ziems.
Ignition Sequence Start. 3, 2, 1, Liftoff. We have Liftoff with Apollo 14.
Ready for Liftoff, der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit Anne Dorette Ziems und David Beck.
Willkommen zu einer Live-Folge von Ready for Liftoff. Wir freuen uns, dass wir heute hier sein können beim ESOC, hier beim Ad Astra Summit. Unser erster Gast ist Dirk Wagner.
Hallo.
Vom HR. Weltraumexperte. Und mit dir wollen wir jetzt erstmal kurz über das ESOC an sich sprechen.
Ja.
Ich glaube, alle, die gerade hier vor Ort live im Publikum sind, die haben schon mitbekommen, was das ESOC ist, aber die Folge wird ja auch später veröffentlicht für alle, die heute nicht dabei sein konnten. Deswegen als erstes mal, was genau passiert eigentlich am ESOC?
Ja, das steht ja für European Space Operations Center und der Name sagt es eigentlich schon ganz gut. Also das ESOC ist eines der Zentren der Europäischen Raumfahrtbehörde, die ja in verschiedenen europäischen Ländern zu Hause ist und das ist eben das Zentrum, das hier in Deutschland sich niedergelassen hat, um eine spezielle Aufgabe zu erfüllen und damit hat das ESOC auch angefangen, nämlich die wissenschaftlichen Satelliten und Raumsonden, die gestartet werden von der ESA, zu steuern, zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass sie auch über die lange Missionszeit immer ordentlich funktionieren. Und das ist ganz interessant, also wenn du hier so ein Startevent mal mitverfolgst, dann siehst du immer, dass die Leute, die hier im Kontrollzentrum sitzen, ja zum Nichtstun verdammt sind, wenn die Rakete startet. Da können die auch nur zugucken. Die übernehmen dann die Mission, sobald der Satellit oder die Raumsonde von der Rakete getrennt wird. Dann können sie Funksignale senden, dann können sie Kommandos schicken und auch was tun. Wenn halt beim Start was passiert, ja, da können die auch nichts machen. Das ESOC hat seine Aufgaben aber erweitert in den letzten Jahren. Inzwischen geht es hier auch um den ganz großen Bereich Space Safety, also Weltraumsicherheit. Das sind so 3 Aspekte. Das eine ist die Überwachung und auch im Zweifelsfall Bekämpfung von Weltraumschrott. Das ist ja ein Riesenproblem geworden mittlerweile durch die vermehrte Nutzung der niedrigen Erdumlaufbahn. Dann haben wir ja die Abwehr von Asteroiden. Also wenn mal so ein Gesteinsbrocken aus dem All sich überlegt, Kurs auf die Erde zu nehmen, das wird vom ESOC aus beobachtet und dann könnten wir im Zweifel auch Gegenmaßnahmen einleiten. Im Moment haben wir zum Glück keinen Brocken, der auf Erdkurs ist. Aber es kann ja sein, dass in Zukunft mal einer unterwegs ist. Und das würde dann auch von hier aus erforscht und koordiniert werden. Und dann gibt es noch einen Bereich, der sich mit dem sogenannten Weltraumwetter befasst. Wir haben ja in den letzten Jahren, Monaten auch Polarlichter hier über Deutschland gehabt. Die werden ja verursacht von elektrisch geladenen Teilchen von der Sonne, von diesen Sonnenstürmen. Und das überwachen die auch hier im ESOC mit Hilfe von Satelliten und können im Zweifel auch, das ist so das Fernziel, rechtzeitige Warnungen rausgeben, wenn so ein Sturm mal Richtung Erde kommt. Also das ist so grob gesagt das, was das ESOC macht. Die machen auch inzwischen viel im Bereich Cyber Security und so weiter, weil Satelliten und Bodenstationen sind halt einfach auch potenzielle Ziele für solche Angriffe.
Du hast ja gerade schon gesagt, die richtige Action, die geht eigentlich dann, wenn eine Mission startet und eben kurz danach, wenn der Satellit quasi freigelassen wird.
Ja.
Ich persönlich war erst einmal hier, das war beim JUICE-Start und dann war es sogar noch so, dass der Start dann verschoben wurde und dann musste ich den vom Zug aus sehen. Also ich konnte nicht da noch einen Tag länger bleiben, weil der war dann einen Tag später.
Ja.
Bei dir ist es wahrscheinlich anders, oder? Für dich ist das hier eher so ein kleines Heimspiel im ESOG. Verrätst du uns deine spannendste ESOG-Geschichte?
Okay, wie viel Zeit haben wir?
Die Uhr läuft.
Ich versuche es ganz kurz zu machen. Es gab so zwei Momente und zwar sind das so die Highs und Lows in der Raumfahrt, die ja auch dicht beieinander liegen. Ich fange mal mit dem Moment an, der so eine Schrecksekunde war. Das war der erste Start der Ariane 5 1996 an Bord vier Satelliten, die von hier kontrolliert werden sollten. Und ich glaube, alle, die sich mit Raumfahrt beschäftigen, kennen die Geschichte. Die Rakete ist nur kurz nach dem Start abgekippt durch einen Softwarefehler und dann explodiert. Die Selbstzerstörung wurde auch aktiviert und da war die Mission verloren. Da habe ich genau das miterlebt, wo die hier, also auf dem Bildschirm hast du gesehen, die saßen im Hauptkontrollraum und haben fassungslos auf ihre Monitore geguckt, weil sie gewusst haben, okay, das war's. Und das absolute Highlight, und so dicht liegt es eben beieinander, das war auf jeden Fall die Rosetta-Mission zum Kometen Churyumov-Gerasimenko. Zum ersten Mal, dass eine Raumsonde einen Kometen auf dem Weg zur Sonne verfolgt hat, eine Landefähre absetzen konnte. Und für mich der spannendste Moment war 2014, als das Ding wieder aufgeweckt wurde aus dem Winterschlaf. Das musste so 2,5 Jahre quasi fast komplett abgeschaltet werden, aus technischen Gründen. Und da war so eine Art Wecker an Bord, der die Sonde automatisch aufwecken sollte. Und dann haben hier alle gewartet, kommt dann das Signal rechtzeitig? Und zwar so ein Zeitraum von einer Stunde und die Uhr begann zu ticken und es kam nichts.
Oh.
Und da war eine Viertelstunde und es kam immer noch nichts. Halbe Stunde, immer noch nichts. Dreiviertelstunde und ich glaube so 12, 13 Minuten vor dem Ende dieses Slots kam dann endlich das Signal. Und da war Riesenjubel, weil alle wussten, jetzt haben wir eine Mission, jetzt geht's los. Also das war schon ein Gänsehautmoment.
Oh, das kann ich mir vorstellen, wenn man so bangen muss die ganze Zeit. Ja, stimmt.
Ja, total.
Wir müssen Dirk jetzt leider schon wieder verabschieden für heute. Danke, dass du dabei warst.
Dankeschön.
Wir sprechen jetzt weiter über Erdbeobachtung. Es gibt mehrere Zentren, hat Dirk ja gerade auch schon gesagt, bei der ESA. Es gibt ein Zentrum, von da aus wird Erdbeobachtung gemacht. Aber die Satelliten für die Erdbeobachtung der ESA, die werden von hier gesteuert. Und ja, Erdbeobachtung, einfach schon, wenn man aus dem All auf die Erde schaut, ist das ja irgendwie eine Art Erdbeobachtung. Und da sieht man auch schon eine ganze Menge. Man sieht, wo ist Tag-Nacht, man sieht Wetter, man sieht Katastrophen wie Waldbrände oder Überschwemmungen, Dürren. Kriege kann man zum Teil auch sehen. Es gibt einfach sehr viel, was man aus dem All sehen kann. Alexander Gerst hat ja zum Beispiel auch das zweite Mal, dass er auf der ISS war, wirklich viel gesehen, was schiefläuft auf der Erde und da viel auch drüber getwittert. Da hat das auch so ein bisschen, ist so ein bisschen in der Öffentlichkeit angekommen.
In letzter Zeit hat das so richtig Fahrt aufgenommen, ne? Dass man viel mehr, viel detaillierter irgendwie hinguckt, wo verschwinden vielleicht Wälder, wo verschwinden Gletscher, wo wachsen stattdessen ein paar Städte. Und dann kann man ja die Erde nicht nur mit den Augen angucken oder mit dem sichtbaren Licht, was wir mit den Augen wahrnehmen können, sondern man kann Infrarotmessungen machen, Röntgenmessungen, alle möglichen Messungen im gesamten elektromagnetischen Spektrum und hat dann einfach einen super großen Datensatz, mit dem man dann quasi bestimmte Dinge hinterher machen kann. Genau, also es kann in Richtung bestimmte Landschaften gehen, wie jetzt zum Beispiel Wald oder so.
Ja, und wenn wir hier in Europa über Erdbeobachtung sprechen, dann sprechen wir eigentlich über Copernicus. Das ist das Erdbeobachtungsprogramm der EU. Mit ganz vielen verschiedenen Partnern wird das umgesetzt. Natürlich auch mit der ESA, natürlich auch von hier aus dem ESOG. Und Copernicus hat derzeit 13 aktive Satelliten. Bis Anfang der 30er Jahre sollen dann nochmal ungefähr knapp 20 dazukommen. Es kommen auch noch Daten von anderen Satelliten mit rein. Das macht die Zahl so ein bisschen schwammiger. Aber das ist auf jeden Fall schon eine ganze Menge, was da an verschiedenen Beobachtungsmöglichkeiten alles an Daten reinfließt.
Und über das Copernicus-Programm und Erdbeobachtung im Allgemeinen sprechen wir jetzt mit Katrin Molch. Sie ist Abteilungsleiterin für Erdbeobachtung beim Europäischen Weltraumforschungsinstitut ESRIN in, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, in Frascati bei Rom.
Das stimmt.
Vielen Dank. Schön, dass du da bist, Katrin.
Gerne.
Freut mich auch sehr, Katrin. Sag doch mal, was macht das Copernicus-Programm der EU einzigartig?
Das Copernicus-Programm ist, glaube ich, aus ganz vielen Gründen einzigartig. Also zum einen ist es langfristig angelegt. Das ist nicht eine Mission, die nach, weiß nicht, 5 oder 10 Jahren Laufzeit endet. Natürlich ist die Vorbereitungszeit sehr viel länger. Das ist langfristig angelegt. Also wir denken jetzt deutlich in die 40er Jahre rein. Das ist was Besonderes. Das andere, was Besonderes ist, es deckt eigentlich alle Erdbeobachtungen ja, Sensoren die wichtigsten, deckt es ab. Also wie du gerade schon gesagt hast, es gibt optische Sensoren, Radarsensoren, Infrarot, Thermalsensoren, Höhenmessung können wir machen. Also diese gesamte Bandbreite wird abgedeckt. Dadurch bekommen wir ein recht umfassendes Bild. Wir bekommen einen riesen Datensatz, wie du auch gesagt hattest. Was sonst spannend ist natürlich die Zusammenarbeit zwischen ESA, EUMETSAT und der Europäischen Kommission und ganz vielen anderen Organisationen in Europa. Das ist, glaube ich, schon was Besonderes. Plus, es hört eben nicht bei den Daten auf. Das ist ein Programm, was eben auch Services bietet, also die Daten weiterverarbeitet in Produkte, die dann direkt angewendet werden können. Das ist, glaube ich, was es sonst nicht gibt. Es ist das weltgrößte Erdbeobachtungsprogramm und ich glaube, darauf können wir echt stolz sein in Europa.
Was für Daten kriegen wir denn nur aus dem All? Also ich meine, so eine Radarmessung können wir ja auch am Boden machen, aber es gibt ja einen Grund, warum es Erdbeobachtung aus dem All gibt.
Also der Vorteil aus dem All ist halt, oder eben auch Satellitenmessungen sind, wir können das global machen und immer mit dem gleichen Instrument. Das heißt, wir bekommen, also ein Beispiel einer Radarmessung oder eine Messung einer Reflektivität, sagen wir mal alle 10 Meter. Global auf der Erde. Das kann man mit Bodenmessungen nicht machen. Bodenmessungen sind wahnsinnig teuer. Ja? Ich habe einzelne Messungen, die zwar sehr präzise sind, aber die sind recht spärlich auf der Erde verteilt. Das ist im All einzigartig. Wobei ich nicht sagen will, dass diese Bodenmessungen unwichtig sind. Die sind ganz wichtig, weil wir brauchen die zum Kalibrieren der Daten. Ich muss mir sicher sein, dass eine Temperatur, die ich in Sydney messe, auch wirklich der Temperatur dann in Frankfurt entspricht, dass die Daten wirklich super kalibriert sind. Dafür sind Bodenmessungen wichtig, aber diesen globalen Überblick, den bekommen wir nur aus dem All.
Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel für eine Anwendung, wo Erdbeobachtung uns das Leben wirklich sehr viel leichter macht?
Viele der Erdbeobachtungsmissionen gehen natürlich auch in Richtung Klimaparameter, also Meereshöhen oder Meeresoberflächentemperaturen, Landoberflächentemperaturen. Jetzt kommen wir schon wieder in einen Bereich, der auch für den Menschen interessant werden kann. Die Landoberflächentemperaturen kann man umrechnen mit Atmosphären und zusätzlichen Daten in auch Lufttemperaturen. Und das ist dann wieder auch interessant, wenn wir zum Beispiel Warnungen im Sommer in den Städten aussprechen wollen. Wir können die Zusammensetzung der Atmosphäre messen, Thema Feinstaub zum Beispiel. Und diese Messungen global zu haben, präzise zu haben, nicht interpolieren zu müssen und über einen langen Zeitraum. Das könnt ihr euch selber vorstellen, was man da an Schlüssen auch ziehen kann. Und wir können dadurch eben die Klimamodelle deutlich verbessern.
Okay, wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, es ist eine ganze Menge, was da an Daten zusammenkommt. Ich weiß, dass es da konkrete Zahlen gibt, aber ich habe sie jetzt gerade nicht mehr im Kopf.
Ein paar kann ich dir sagen. Also vom Sentinel-1 zum Beispiel, eine der Copernicus-Missionen, da bekommen wir so 12 bis 14 Terabyte an Daten pro Tag.
Und das ist ein Satellit?
Das ist ein Satellit, ja. Und das sind nur die Rohdaten. So, und jetzt müssen wir die Daten verarbeiten. Dann werden sie schon mal doppelt so groß, jetzt haben wir die dreifache Datenmenge. Dann werden sie zu einem Endprodukt gemacht, kommt vielleicht nochmal die gleiche Datenmenge raus. Das heißt, wir haben aus einem Datensatz, der 12 bis 14 Terabyte war, durch die Prozessierung schon das 4- bis 5-fache geschafft. Allein von Copernicus, ich habe es heute früh nochmal nachgeguckt, sind jetzt online, ich glaube, 87 Petabyte an Daten.
Insgesamt? Ja. Oder?
Insgesamt die Daten, die online sind, die okay. Die Copernicus-Missionen, alle Copernicus-Missionen bislang erzeugt haben und die jetzt online zur Verfügung stellen. Das sind jetzt nicht die Rohdaten, sondern das sind die Daten für den Nutzer. Und das ist schon eine immense Datenmenge.
Das ist krass. Musstet ihr schon Rechenzentrum anbauen, oder?
Das sind große Rechenzentren, die Daten bereitstellen, weil der Nutzer will ja auch ran. Das ist echt eine Aufgabe. Insgesamt sind natürlich mehrere hundert Petabyte an Daten inzwischen in den Archiven. Und wir denken schon so ein bisschen in Richtung Exabyte, also die nächste Größenordnung.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Also es ist Giga, Terra, Peta, Exa, oder? Ich habe irgendwie eine 2 Terabyte Festplatte.
Genau.
Damit komme ich nicht
Megabyte
weit.
Megabyte hast du auch noch unten drunter.
Ja, genau. Mit meiner 2 Terabyte Festplatte, da bräuchte ich ungefähr 1000 davon und dann komme ich immer noch nicht so richtig weit, oder?
Da kommst du nicht wirklich weit. Ja.
Was können wir vielleicht, was die Erdbeobachtung noch angeht, in Zukunft auch noch erreichen? Also speziell in Europa, aber insgesamt weltweit auch.
Also ich glaube, etwas, wo wir jetzt auf einem ganz guten Weg sind, ist, dass wir diese Datenmengen, die wir ja seit 40, 50 Jahren gesammelt haben aus dem All, das ist zwar schön, aber man muss ja auch was damit machen. Und ich glaube, jetzt sind wir gerade an einem spannenden Zeitpunkt, weil wir haben auf der einen Seite die Daten, wir haben die Recheninfrastruktur, wir können wirklich rechnen, das konnten wir früher nicht. Ja? Wir haben diese Rechenpower nicht gehabt. Und wir haben die Algorithmik. Das heißt, wir haben über Jahre, Jahrzehnte Wissenschaft betrieben, dass wir jetzt Algorithmen haben, die die Daten auswerten können, die relativ reif sind. Also diese drei Sachen kommen jetzt zusammen. Und das heißt, wir können auch diese Archive, die über Jahre aufgebaut worden sind, jetzt wirklich nutzen. Und das finde ich total spannend, weil das nochmal eine ganz neue Dimension ist. Und die bringt uns, glaube ich, auch sehr viel weiter, eben, ich hatte schon gesagt, in der Präzision von Klimamodellen, dass wir eben nicht raten müssen, nicht interpolieren müssen. Wir können das messen. Wir können das messen und wir können das nachweisen.
In den USA ist die politische Stimmung ja gerade ein bisschen schwierig, auch was Raumfahrt angeht. Geht eher so in die Richtung Erdbeobachtung, interessiert uns nicht groß. Merkt man da was davon bei der ESA? Ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Ansporn? Das Copernicus-Programm ist ja ein Programm, auf das man stolz sein kann, aber dass man vielleicht noch eigenständiger wird, sage ich mal?
Ist eine sehr komplexe Frage. Also ja, wir merken es bei der ESA. Auf der anderen Seite, wir haben sehr gute Beziehungen zu den Kollegen in den USA und wir arbeiten auf der Arbeitsebene hervorragend mit denen zusammen. Das sind langjährige Beziehungen und die halten wir auch weiter am Laufen. Hin und wieder merkt man eine gewisse Zurückhaltung in Meetings, gerade wenn es jetzt um Klimathemen geht. Aber ansonsten glaube ich, wir versuchen das aufrechtzuerhalten, soweit es geht. Aber auf der anderen Seite, NASA hat ja jetzt auch wieder Geld bekommen, sind da erstmal wieder auf einem guten Weg. Auf der anderen Seite, es ist ja schon eine Chance für Europa. Wir fangen ja nicht von unten an. Wir haben ja einen sehr, sehr guten Startpunkt mit Copernicus, mit den anderen Wissenschaftsmissionen. Und ich glaube, es ist schon eine Chance für uns, dass wir uns da nochmal stärker einbringen können. Copernicus war ganz wichtig, glaube ich, dafür, dass wir auf Augenhöhe mit den amerikanischen Kollegen und mit den Kollegen anderer Nationen reden können.
Ich habe auch immer jetzt so, seit es irgendwie alles ein bisschen schwieriger ist, auch ja schon länger, mit Russland ist ja auch ein großer Partner weggefallen, ziemlich die Hoffnung, und ich höre das auch immer mehr, dass es eine Chance sein kann. Das ist, glaube ich, gerade ganz spannend für die europäische Raumfahrt.
Ich glaube, es ist spannend für die europäische Raumfahrt. Es gibt ja verschiedene Player, auch in Ostasien gibt es viele Player. Aber ich glaube, für uns in Europa ist es nochmal ein zusätzlicher Ansporn in Richtung Autonomie. Also wir haben natürlich auch viele Missionen, die in enger Zusammenarbeit mit anderen Ländern durchgeführt werden. Und hier ist es auch eine Chance, mal zu schauen, ob wir solche Technologien nicht auch in Europa entwickeln können, um dann eine Unabhängigkeit zu erreichen und dann aus einer Position, einer neuen Position der Stärke aus auch mit den anderen Nationen zu kommen. Operieren.
Nochmal zu Copernicus. Die Daten sind ja komplett frei zugänglich. Also ich kann jetzt in den Copernicus-Browser gehen, mir da alles anschauen, was da an Petabyte-Daten so runterkommt. Warum ist das so? Warum sind die frei zugänglich?
Das ist eine Diskussion, die ist ganz am Anfang des Programms geführt worden, war auch sehr schwierig. Aber ich glaube, es war eine gute Entscheidung. Also es sind auch wieder die USA Vorreiter. Die haben, ich weiß nicht mehr genau wann das war, die Landsat-Daten alle freigestellt. Und es hat sich halt herausgestellt, dass dadurch die Nutzung vervielfacht wurde. Also wir ermöglichen das damit einfach auch, weiß nicht, kleinen Firmen, kleinen Startups, diese Daten zu nutzen und eine ganz tolle Anwendung zu entwickeln. Ja? Eine Feinstaubwarnung lokal für jeden auf dem Handy oder sowas. Die können sich die Daten nicht leisten. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, die Daten sind mit Steuergeld bezahlt worden. Die Missionen, das Steuergeld rein. Der Bürger hat die Daten bereits bezahlt. So kann man es auch sehen. Und es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr gute Sache, die Daten frei und öffentlich zu haben, weil wir ermöglichen einfach Downstream-Anwendungen, die sonst gar nicht möglich werden. Fördern eine Kreativität.
Das ist ja generell auch eine große Diskussion in der Wissenschaft, ne? Also dieses ganze Open Access mit den Journals auch und so. Und wenn was aus Steuergeldern finanziert wird, warum kann man das nicht lesen? Mhm. Also von daher eigentlich richtig gut.
Ich finde das auf jeden Fall auch sehr sinnvoll. Aber die andere Seite ist, die da ja auch schnell aufkommen, das können diese Daten auch militärisch genutzt werden?
Also rein theoretisch, ja, weil die Daten stehen erstmal für jeden zur Verfügung. Jetzt kommen natürlich ein paar Randbedingungen dazu. Für eine militärische Nutzung sind zum Beispiel die frei zugänglichen Daten von Copernicus. Die gehen runter bis zu einer gewissen Auflösung, 10 Meter, 5 Meter. Die sind jetzt für eine spezielle militärische Nutzung, wo es vielleicht um Aufklärung von einer kritischen Infrastruktur geht, nicht detailreich genug. Das ist der eine Punkt. Für eine großflächige Aufklärung oder großflächigen Blick, ja. Die höher auflösenden Daten, die es auch in Copernicus gibt, die sind nicht frei zugänglich. Die sind nur für bestimmte Nutzer da. Was man natürlich auch, gerade im Copernicus-Programm, wenn dort zum Beispiel Anforderungen kommen von verschiedenen Mitgliedsländern oder auch von der EU, dass bestimmte Daten zum Beispiel verzögert bereitgestellt werden sollen oder bestimmte Bereiche für einen gewissen Zeitraum aus der Bereitstellung rausgenommen werden müssen, das können wir auch einrichten und das wird dann im Zweifelsfall auch gemacht.
Also, dass man aus einem bestimmten Bereich nicht mehr auf die Daten zugreifen kann. Also
für eine gewisse Zeit zum Beispiel, dass man sagt, man hält die Daten meinetwegen, weiß nicht, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr zurück oder nimmt bestimmte geografische Bereiche dann einfach erstmal raus.
Dann haben wir eigentlich noch eine hoffentlich schöne Schlussfrage. Was ist eine konkrete Errungenschaft oder ein konkretes Ereignis des Copernicus-Programms, das dich persönlich gefreut hat? oder so, also praktisch deine Lieblings-Kopernikus-Geschichte.
Meine Lieblings-Kopernikus-Geschichte hatte ich, glaube ich, gerade eben schon angesprochen. Mich freut es, dass wir es erreicht haben, dass wir, keine Ahnung, in Arbeitsgruppen oder so mit den amerikanischen Kollegen auf Augenhöhe sprechen können. Wir sind in Europa ein ganz anderer Partner geworden, seit wir dieses Programm haben. Das ist total spannend und das macht die Zusammenarbeit, die hebt das irgendwie nochmal auf einen anderen Level.
Auch Katrin müssen wir jetzt leider schon verabschieden. Ja. Also vielen, vielen Dank für diese Insights.
Wir haben es ja gerade gesagt, die Copernicus-Daten, die sind frei zugänglich. Uns so als Normalos bringt das jetzt relativ wenig. Also ihr könnt euch gerne alle diesen Copernicus-Browser anschauen, aber ich komme da nicht so arg weit, muss ich sagen, was ich damit anfangen kann. Aber zum Beispiel für den Katastrophenschutz können diese Daten super wertvoll sein und auch, dass sie frei zugänglich sind, natürlich schnell, unbürokratisch. Das kostet dann alles nichts. Das ist aber natürlich auch für Unternehmen spannend, weil Unternehmen können diese Daten auch nutzen, die weiterverarbeiten und damit dann Dienstleistungen anbieten und haben praktisch einen kostenlosen Rohstoff. Gerade für Startups ist das natürlich Gold wert. Also wie wenn ich jetzt eine kleine Kaffeerösterei aufmachen würde und die Kaffeebohnen umsonst kriege. So ungefähr. Und deswegen sprechen wir jetzt mit Damian Bargiel. Er ist Professor für angewandte Geoinformatik und Landschaftsplanung an der Hochschule Geisenheim. Und vor allem ist er Mitgründer von Cora Maps. Das ist ein Startup hier aus Darmstadt. Eins von sehr vielen Unternehmen, die diese Copernicus-Daten und auch andere Erdbeobachtungsdaten nutzen. Ihr nutzt das unter anderem für landwirtschaftliche Anwendungen.
Genau, schön, dass du da bist, halt, Damian.
Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Dankeschön.
Ich gehe mal ganz naiv davon aus, die meisten Leute werden Cora Maps nicht kennen, deswegen erzähl uns doch gerne als erstes mal, was für ein Service bietet ihr eigentlich an?
Ja, die Cora Maps ist eine Ausgründung der Technischen Universität Darmstadt. Wir sitzen ja auch unweit des ESOC und wir haben uns spezialisiert darin, die Daten der Copernicus-Mission, die unsere wichtigste Mission ist, für landwirtschaftliche Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung zu stellen. Das sind nicht zwingend Landwirte, sondern es sind alle Menschen, die ein Interesse daran haben, zu wissen, was auf landwirtschaftlichen Flächen passiert. Und diese Anwendungen im landwirtschaftlichen Bereich sind sehr vielfältig. Also da kann es verschiedene Aspekte geben.
Ja, wer ist vielleicht so ein konkreter Kunde und was genau wollen die oder wofür genau können die Cora Maps benutzen?
Genau, also wir haben Kunden zum Beispiel aus dem Bereich der Zuckerrübenindustrie. Wenn man tausende von Flächen hat, wo Zuckerrüben drauf wachsen und dann möchte man wissen, wann sind die Zuckerrüben von der Fläche gekommen, dann ist es enorm wichtig für die Kunden, das zu wissen. Und wir analysieren dann jeden Tag, also jedes neue Copernicus-Bild, was reinkommt, hier vorwiegend Sentinel-1, weil die den Vorteil haben, dass die durch die Wolken durchgehen und die Rübenernte eben im Herbst stattfindet. Und liefern jeden Tag eine Analyse, wenn ein Bild da ist, hinsichtlich der Frage, sind die Rüben noch da oder nicht. Das ist einer dieser Services, wo man immer von diesem Downstream-Service oder es gibt ja verschiedene Begriffe, das zu benennen, aber diese Non-Stop-Beobachtung, erstens sind Bilder da, wann kommen sie runter, dann diese Bilder sofort zu ziehen und dann eine KI, die wir dafür trainiert haben, sehr speziell zu erkennen, ist die Zuckerrübe jetzt da oder ist sie abgenommen oder ist ein Teil der Fläche beerntet, die schaut auf die Bilder und gibt so schnell wie möglich eine Aussage, die wir dann an den Kunden zurückmelden. Das ist so ein typischer Prozess.
Das heißt, eure Kunden sind eher so große Konzerne und jetzt nicht einzelne Landwirtschaftsbetriebe, weil die sich so einen Überblick verschaffen wollen.
Genau, also gegenwärtig sind es schon große Konzerne, die einen Überblick brauchen, die auch oft mit Landwirten und Landwirtinnen zusammenarbeiten. Wir gehen immer mehr dahin, dass wir auch für die Landwirte und Landwirtinnen einen Service anbieten wollen, auf dem die sehen, wo etwas auf ihrem Acker passiert, wo zum Beispiel eine bestimmte Krankheit entsteht. Das ist auch jetzt eins unserer Projekte, wo wir im Prinzip im Bereich der Pflanzenkrankheiten jetzt forschen. Aber es gibt so viele Beispiele, aber es geht immer wieder darum zu beobachten, was passiert auf den landwirtschaftlichen Flächen aktuell, so aktuell wie möglich. Und da ist eben die Copernicus-Mission sehr, sehr wichtig, weil sie uns wöchentlich Daten liefert.
Du hast gerade schon so ein kleines bisschen angerissen und wir haben gehört, das geht hier irgendwie um Petabyte-Daten von den Copernicus-Daten. Wie genau verarbeitet ihr die und was kommt am Ende dabei rum?
Genau, also das hängt immer von der Anwendung ab. Wenn wir jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel Zuckerrüben, da ist es so, dass wir vor allem auf die Radardaten gehen, die dann da sind vom Sentinel-1. Wir haben einen Downstream-Prozess, laden sie so schnell wie möglich auf unsere eigenen Server runter. machen ein paar bestimmte Vorprozessierungsschritte, um der KI bestimmte Fragen zu erleichtern, bestimmte Sachen sichtbarer zu machen. Und dann senden wir das läuft alles code-intern, senden wir die Daten in die KI und sie sagt uns, pass auf, von den aktuell 50.000 Flächen für Kunde A, Zuckerrübenflächen, sind jetzt seit gestern 200 neu beerntet worden und das sind die und die und die Flächen. Und dann kommt eigentlich nur eine ID raus zu den Flächen und falls es eine Teilbeerntung ist, noch ein Zusatz, ein kleines Polygon-Geopackage oder ähnliches Format. Und das liefern wir dann quasi über eine API an den Kunden. Das heißt, die Kunden sehen eigentlich nur ihre Flächen, die dann rot oder welche Farbe sie auch immer möchten, aufploppen, sobald eine Ernte passiert.
Das heißt, eigentlich eine relativ einfache Frage, die aber sehr komplex beantwortet werden muss. Deswegen lohnt es sich für die Kunden auch nicht, da selber zu machen, sondern das einzukaufen.
Genau, gerade im Bereich jetzt die Erntedetektion finde ich ein schönes Beispiel, weil man im ersten Moment sagt, okay, die KI muss gar nicht so viel lernen. Ja, die Rüben sind da, das Radarsignal ist eindeutig, dann sind sie weg, das Radarsignal ist eindeutig. 80% dieser Rüben verhalten sich so, aber es gibt natürlich Rübenflächen, die an Krankheiten leiden, Rübenflächen, die vielleicht erfrieren oder abtrocknen. Das heißt, also die Blätter sind komplett weg. Und dann muss man eine KI haben, die alle diese Eventualitäten für die restlichen 20% miterlernt hat und nicht fälschlicherweise zum Schluss kommt, da ist jetzt eine Ernte, nur weil die Rübe ihre Blätter verloren hat. Aus welchem Grund auch immer, das kann eine Motte sein, es gibt wirklich hunderte von Gründen. Und deswegen, da haben wir auch am Anfang gedacht, das könnte vielleicht einfacher sein, aber tatsächlich auch da mussten wir eine KI sehr gezielt darauf trainieren, diese Sachen zu erkennen.
Im Alltag sind wir, glaube ich, alle noch so ein bisschen vorsichtig mit KI. Man hat ja immer so das Gefühl, okay, wenn man jetzt was bei ChatGPT fragt, dann lieber noch mal gucken, ob das auch wirklich stimmt, was da rauskommt. Habt ihr da auch so Kontrollmechanismen, die ihr irgendwie anwenden könnt?
Ja, wir können sehr genau kontrollieren, weil der Kunde ja auch so Validierungsdaten auch hat. Ja.
Also kann ja auch aufs Feld gehen und nochmal gucken.
Man muss in der Fernerkundung sehr aufpassen, wenn man über Genauigkeiten spricht.
Ja.
Ja, allein der Prozess der Genauigkeitsberechnung ist ja schon relativ komplex, wie man das ausdrückt. Aber der Punkt ist, dass wir oft so ein Double-Blind-System haben. Wir sagen dem Kunden, du kannst uns testen. Mhm. Du hast vielleicht 20 Felder, auf denen weißt du, wo geerntet wurde.
Ja.
Und du sagst es uns aber nicht. Wir sagen es dir.
Mhm.
Und für diesen Testfall muss es nicht sofort passieren. Ja, das ist nur ein Testfall. Das heißt, wir können eine Simulation durchspielen vom letzten Jahr, 20 Flächen. Wir sagen dir, wann die beerntet wurden. Dann können die Kunden das sehen. Und das ist eine sehr schöne Art und Weise, auch zu überzeugen. Das finde ich auch sehr wichtig. Und ich finde es auch sehr wichtig, in der Fernerkundung nicht zu viel zu früh zu versprechen. Das ist ein schönes Beispiel. Wir dachten am Anfang auch, die Erntedetektion bei Rübe, das wird relativ einfach. Und letztendlich hat es sich doch komplex herausgestellt. Wir haben es gelöst, aber wir mussten Zeit investieren. Und auch im Prozess der Analyse haben wir natürlich mehr Rechenlast, die drauf geht. Das ist dann natürlich im Endprodukt ein bisschen teurer. Aber dadurch, dass die Copernicus-Daten kostenfrei sind, nehmen das die Kunden an. Und wir bieten natürlich auch an, diese Dienstleistung gegen höherwertige Daten hinsichtlich der Auflösung, die dann kostenpflichtig sind. Das wird aber zu teuer. Man muss sich vorstellen, die wollen ja jede Woche, am liebsten täglich ein Bild. Und das wird dann unbezahlbar.
Also du hast ja gerade schon gesagt, ihr könnt gucken, ob das Feld abgeerntet wurde oder nicht, ob die Pflanzen krank sind vielleicht auch. Gibt es irgendwas, was ihr jetzt bei Cora Maps so noch als Vision für die Zukunft habt, also was ihr noch gerne anbieten würdet?
Also Vision ist immer so eine Sache. Also unsere Vision ist, wir sind jetzt 6 Angestellte und unsere Vision ist weiter zu wachsen und auch der Gesellschaft ja als Arbeitgeberin Cora Maps auch was zurückzugeben und im Team auch diese positive Stimmung beizubehalten. Eine Vision wäre es für mich, die Landwirtinnen und Landwirte mit einzubeziehen in den Prozess des Trainings. Also Trainingsdaten sind enorm wichtig für eine KI. Ohne Trainingsdaten gibt es keine KI. Und dass man da, dazu haben wir auch ein Projekt jetzt aktuell im Bereich der Pflanzenkrankheiten, dass wir sagen, du wirst KI-Trainerin, du wirst KI-Trainer. Wir sagen dir, was unsere KI auf deinem Acker vorhersagt an Krankheit. Und wenn du möchtest, gehst du dahin und bestätigst unsere KI oder nicht.
Also wie wenn ich ChatGPT sage, die Antwort finde ich gut, die finde ich nicht gut.
Eigentlich das, was passiert ist, als ChatGPT auf die Öffentlichkeit losgelassen wurde, die Menschen angefangen haben, mit ihm zu sprechen oder mit es zu sprechen. Und auf einmal wurde das System extrem gut, weil so viele Trainer da, wir waren ja alle Trainer. Und das zu übertragen eben auf räumliche Daten, wo man eben dann auch vor Ort hin muss, wo man hingehen muss, das ist eben nicht nur eine Tastatur, und wo dann eben auch die Landwirtinnen und Landwirte mitgenommen werden. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben eine explodierende Entwicklung in der Fernerkundung, in der KI, und Landwirtschaft kann auch konservativ sein. Das heißt, Landwirtschaft kann auch die Fernerkundung als was Böses, Spionagemäßiges beobachten oder auch eben die KI. Wir sind auch oft unsicher und da gilt es auch sehr viel Aufklärungsarbeit zu machen und sagen, ja, du kannst wirklich für dich, für dein Feld Nutzen ziehen. Und hey, wenn wir mit deinen Trainingsdaten daraus ein Produkt generieren, dann kann es sogar sein, dass du später sogar noch Geld kriegst. Ja, also wir wollen jetzt auch in dem Projekt so ein Modell simulieren, von dem wir sagen, ab wann wird der Kreis der KI-Trainerinnen und KI-Trainer vielleicht davon auch profitieren? Denn der Kreis muss sich auch mal schließen dann. Ja? Die Leute, die als erstes innovativ genug sind und sagen, hey, wir wollen diese KI trainieren, die müssen davon dann auch einen Profit haben.
Was hast du das Gefühl, wie ist so die Grundstimmung in der Landwirtschaft? Also finden die es eher cool, dass es das gibt? Oder fühlen die sich vielleicht beobachtet von euch auch?
Ne, wechselt sich. Also es wird positiv. Es ist aber sehr wichtig, sehr offen zu sprechen. Mhm. Also ich habe viele Gespräche. Es macht auch Spaß irgendwo. Ich hatte in Wetzelma auch ein sehr interessantes Gespräch mit einem Landwirt, der zunächst sehr skeptisch war und später quasi schon fast für seine Äcker trainieren wollte, wann er mit dem Traktor da drauf kann, wann es nass genug ist oder nicht. Also ja, das bedarf da sehr viel Aufklärung, sehr viel Vorsicht seitens der Fernerkundung. Also ich mag das immer nicht, wenn Firmen zu viel versprechen und dann enttäuschen. Ich habe oft schon gehört, das haben wir doch schon mal versucht.
Was sind denn so konkrete Grenzen von Fernerkundung?
Das ist eine schwere Frage. Also eine konkrete Grenze natürlich die einzelnen Pflanzen bei den Sentinel-Daten. Also man muss wissen, man hat einen Bestand, man beobachtet einen Bestand. Das heißt, wenn die Krankheit in einem Zuckerrübenbestand zum Beispiel oder Weizen auftritt, dann wird man sie nicht sehen, wenn sie an den ersten paar Weizenhalmen ist, sondern wenn das schon sich flächig ausdehnt. Aber das reicht dann trotzdem oftmals, wenn ich einen Hektarschlag habe von mehreren Hektaren, dass ich weiß, an welcher Ecke des Schlages die Krankheit beginnt reinzuziehen und dass ich dann sehr schnell zum Beispiel amplizieren kann. Das ist eine wichtige Sache. Aber auch im Bereich Versicherungswesen zum Beispiel ist enorm wichtig, auch Schäden präzise einzuschätzen und so weiter. Also es ist unglaublich mannigfaltig.
Ja, auf jeden Fall spannend, was man dann alles machen kann mit den Copernicus-Daten. Also was du oder ihr alles machen könnt. Ich meine, wir haben es ja gerade schon gesagt, wenn wir im Browser irgendwie danach gucken, dann super, haben wir halt diesen Datensatz vor uns. Aber cool, dass es halt diese ganzen Anwendungen gibt, die man jetzt damit machen kann.
Und ihr seid ja auch nur eins von vielen Startups.
Ganz genau.
Und in unserem Vorgespräch, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, hast du was Spannendes gesagt. Ihr seid so ein bisschen das Google Maps für die Landwirtschaft. So, das finde ich eigentlich auch so spannend. Wir haben hier jetzt so eine Infrastruktur für die Erdbeobachtung, die ganz, ganz viele Informationen liefert, die bestimmten Leuten halt so viel Nutzen bringt wie mir Google Maps, wenn ich, oder also auch irgendeinen anderen Kartendienst natürlich, wenn ich irgendwo hinfahren will. Das finde ich auch super spannend.
Wobei du dort das GPS-Signal oder das GNSS-Signal brauchst.
Genau.
Ohne das ist es ja wertlos. Und dieses Signal ist quasi das Copernicus-Signal.
Ja.
Ne? Das kann man vergleichen. Nur, dass wir hier eben nicht entlang der Straßen bewegen, sondern die Flächen beobachten. Und zwar so oft es geht. Flächen, auf denen wir gar nicht so oft sein können.
Danke dir, Damian. Schön, dass du dabei warst.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Ja, ein Beispiel haben wir aber auf jeden Fall, was wir euch allen mit an die Hand geben können, wo Copernicus uns allen was bringt. Ich weiß nicht, manche kennen das vielleicht. Copernicus Image of the Day ist das. Das ist ein Newsletter. Auch keiner von den nervigen Newslettern, sondern ich melde mich da an. Ich kriege einmal am Tag eine E-Mail mit einem Bild aus dem Copernicus-Programm. Und es kann von verschiedensten Satelliten sein. Es hat oft einen aktuellen Bezug. Also zum Beispiel war letzte Woche, gab es ein großes Unwetter in Australien, ein Hurricane. Und da waren dann, glaube ich, zweimal waren dann Bilder von diesem Hurricane, das Copernicus Image of the Day. Ich finde das super spannend. Ich schaue mir das jeden Tag an und wenn es nur ist, dass ich mir kurz das Bild angucke und es cool finde, dass es halt so ein Erdbeobachtungsbild ist.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja irgendwie so der Takeaway aus diesem ganzen Raumfahrtprogramm, wenn man auch mit so an James Webb oder so denkt, wo man selber ja mit den Rohdaten wenig anfangen kann, aber wir haben immer schöne Bilder. Aus dem All gibt es schöne Bilder und davon haben wir auf jeden Fall immer alle was und alle anderen, die vielleicht spezifischere Dinge brauchen aus dem Copernicus-Programm, die können dann auf die verschiedenen Services zurückgreifen, wie zum Beispiel Cora Maps.
Das war's mit unserer Live-Folge. Ich persönlich habe auf jeden Fall richtig viel Neues gelernt. Mir war überhaupt nicht klar, dass es einige Firmen gibt, die die Copernicus-Daten nutzen und weiterverarbeiten. Was ja auch total cool ist, weil wenn die Daten einfach schon mal da sind, warum nicht noch für andere Zwecke nutzen?
Ja, ich fand es super spannend, mit Katrin Meusch über die Erdbeobachtung zu sprechen. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, wie viele Aspekte da wichtig sind. Das ist nicht einfach nur auf die Erde schauen, sondern da hängt noch ganz, ganz viel anderes mit dran.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich da noch tut in Zukunft. Also wie viel mehr wir noch rausfinden können über unsere Erde und wie viel mehr Firmen sich noch berufen fühlen, noch mehr draus zu machen.
Und wenn euch die Live-Folge gefallen hat, dann bewertet uns gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, schickt uns eine E-Mail an liftoff@ard.de und empfehlt uns gerne weiter. Wenn wir weiter wachsen, dann können wir vielleicht öfter solche Special-Folgen machen.
Und heute haben wir noch einen spacigen Podcast-Tipp für euch, IQ, Wissenschaft und Forschung. Da geht es um Technik, Naturwissenschaften, Gesundheit und Umwelt und auch immer wieder um Aktuelles aus der Raumfahrt. Gerade vor kurzem hat unser Redakteur Philipp in IQ darüber berichtet, was bei einem Sonnensturm auf dem Mars abgeht. Da gibt es spannende neue Erkenntnisse dazu. Wir verlinken euch die Folge in unseren Shownotes. Hört mal rein und abonniert IQ, Wissenschaft und Forschung in ARD Sounds.